Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Kampf um Abidjan. In der Elfenbeinküste rückt die militärische Entscheidung näher. Zehntausende Soldaten und Polizisten sind zum neu gewählten Präsidenten Ouattara übergelaufen. Später in der Sendung. Denn sie wissen nicht, wie stark sie verstrahlt werden. Viele Arbeiter im AKW Fukushima haben keine Messgeräte. Tausende Arbeitsloser werden in den Sozialämtern landen. Das neue verschärfte ALV-Gesetz tritt in Kraft. Die Reportage aus Ittingen. Und von Arnold Koller bis Johann Schneider-Ammann. Er beriet Bundesräte und wusste meist mehr als sie selbst. Staatssekretär Jean-Daniel Gerber tritt ab und erzählt im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Christian Löscher.
In der Elfenbeinküste kommt der abgewählte Präsident Gbagbo auch militärisch zunehmend unter Druck. In der Metropole Abidjan kämpfen Truppen des gewählten Präsidenten Ouattara mit ihren Gegnern um strategisch wichtige Quartiere und Einrichtungen. Ouattara appellierte in einer Fernsehansprache an die Truppen, die noch zu Wahlverlierer Gbagbo halten, die Waffen niederzulegen. In der Nacht hatten Ouattaras Truppen die Kontrolle über den nationalen Fernsehsender übernommen. Die USA wollen sich nur noch bis morgen an den Luftangriffen in Libyen beteiligen. Das kündigte US-Generalstabschef Mike Mullen vor dem Kongress in Washington an. Danach beschränke man sich beim NATO-Einsatz auf eine unterstützende Rolle. Sollte das Militärbündnis jedoch um weitere Hilfe bitten, würden sich die USA wieder an Angriffen beteiligen, so Mullen. Inzwischen meldete der Sender BBC, ein Gesandter des libyschen Machthabers Gaddafi habe in London Gespräche mit Vertretern der britischen Regierung geführt. Dabei sei es möglicherweise um ein Ausstiegsszenario für Gaddafi gegangen. Das britische Außenministerium nahm dazu keine Stellung. Im Osten Libyens liefern sich Rebellen und Anhänger Gaddafis weiterhin heftige Kämpfe. Im japanischen Katastrophengebiet hat eine groß angelegte Suchaktion nach Opfern des verheerenden Tsunamis begonnen. Mehr als 18.000 japanische und rund 7.000 amerikanische Soldaten seien mit Unterstützung von Polizei, Küstenwache und Feuerwehr auf der Suche nach den Opfern der Katastrophe, das meldet die Nachrichtenagentur Kyodo. Die Suche konzentriere sich auf ein etwa 18 Kilometer breites Gebiet entlang den überfluteten Küstengebieten. Die 30-Kilometer-Zone um das Atomkraftwerk Fukushima sei wegen der gefährlich hohen Strahlung von der Suche ausgeschlossen, meldet das Verteidigungsministerium. 3 Wochen nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe werden in Japan noch über 16.000 Menschen vermisst. 11.500 Todesopfer sind bisher bestätigt. 6 Monate nach der Annahme des revidierten Arbeitslosengesetzes sind die neuen Regelungen in Kraft getreten. Dadurch werden in der Schweiz auf einen Schlag rund 16.000 Arbeitslose zu Ausgesteuerten. Sie können also keine Versicherungsgelder mehr beziehen. Unter anderem müssen Schul- und Studienabgänger länger warten, bis sie Versicherungsgelder beziehen können. Mit den neuen Regelungen sollen die Schulden der Arbeitslosenversicherung abgebaut werden. Diese belaufen sich auf 7 Milliarden Franken. An der Schweizer Börse hat die Aktie des Computerzubehörherstellers Logitech massiv an Wert verloren. Sie lag am Morgen zeitweise um fast 20% im Minus. Der schweizerisch-amerikanische Konzern hatte zuvor eine Gewinn- und Umsatzwarnung ausgegeben. Grund dafür seien schwache Geschäfte in Europa, Nahost und Afrika. Der Schweizer Schokoladenproduzent Barry Callebaut erhöht Umsatz und Gewinn trotz starkem Franken. Der weltgrößte Hersteller von Kakao- und Industrieschokolade konnte den Umsatz in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres um 3% auf 2,7 Milliarden Franken steigern. Noch stärker ist die Zunahme beim Gewinn. Dieser stieg um 9% auf 159 Millionen Franken. Ein Lawinenniedergang im Val d'Anivier im Wallis hat nach Angaben der Polizei am Morgen 3 Tote gefordert. Eine weitere Person wurde verletzt. Laut der Polizei wurde eine 9-köpfige Gruppe von den Schneemassen verschüttet. Der Bischof von Basel hat den Pfarrer der katholischen Kirche im solothurnischen Kappel zum Rücktritt aufgefordert. Bischof Felix Gmür begründet die Aufforderung damit, dass der aus Nigeria stammende Pfarrer ein sexuelles Verhältnis mit einer ihm unterstellten Pfarreimitarbeiterin hatte. Der Pfarrer habe seine Position als Vorgesetzter und Seelsorger ausgenutzt und die Zölibatsregel verletzt, so der Bischof. Falls der Pfarrer bis Mitte April nicht zurücktrete, werde gegen ihn ein Amtsenthebungsverfahren durchgeführt. Die Boulevardzeitung Blick berichtet seit Tagen über das sexuelle Verhältnis des Pfarrers. Die FIFA und die UEFA haben den Fußballverband von Bosnien-Herzegowina suspendiert. Die Nationalmannschaft und sämtliche Clubteams des Landes sind damit bis auf Weiteres von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Begründet wird die Suspendierung damit, dass die Statuten des bosnischen Verbandes nicht den Vorgaben von FIFA und UEFA entsprechen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit der Lage in der Elfenbeinküste, wo sich das Schicksal des Landes noch heute entscheiden könnte. Aus Japan kommen beunruhigende Meldungen. Die AKW-Arbeiter werden unkontrolliert der Radioaktivität ausgesetzt. Dann berichten wir über die Hoffnung, Buben zum Lesen zu animieren, dank Computergames. Und wir feiern. Tagesgespräch gibt es heute auf den Tag genau seit 10 Jahren. Wir fragen Prominente nach ihren Wunschgegnern im Tagesgespräch, zum Beispiel Rudolf Stramm, den früheren Preisüberwacher.
Ganz viele. Ich würde einige Banker gern zwischen die Zähne nehmen.
Und um 13 Uhr spricht dann einer, für den es auch ein bedeutender Tag ist. Der Bundesratseinflüsterer Jean-Daniel Gerber geht in Pension. Zuerst aber noch Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.386 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 30,60 gehandelt, der Dollar zu 92,32 Rappen. Das Wetter. Heute ist es ziemlich sonnig, trotz einigen Schleierwolken und letzten Quellwolken ganz im Norden. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 20, im Süden 24 Grad. Am Wochenende geht es sonnig und mit 22 bis 25 Grad weiter. Im Laufe des Sonntags gibt es über den Bergen größere Quellwolken und am Abend gehen am Jura und an den Voralpen erste gewittrige Regengüsse nieder. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
In Westafrika steht die Entscheidung bevor. Für den abgewählten Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, wird es immer enger. Truppen des rechtmäßigen Präsidenten Alassane Ouattara stehen bereits in Abidjan, der Wirtschaftsmetropole des Landes. Dort wird heftig gekämpft. Auslandredaktorin Veronika Meyer fasst die neuesten Ereignisse zusammen.
Die Lage ist angespannt in der größten Stadt des Landes. Es seien Schüsse und Explosionen zu hören, berichten Augenzeugen in Abidjan.
Actuellement, tout le monde est terré chez lui, on entend, on n'ose pas sortir. La radio passe la musique et la télévision a arrêté d'émettre.
Die Leute wagten sich nicht, ihr Haus zu verlassen, sagte ein Einwohner heute Morgen dem Fernsehsender France 24. Das lokale Radio spiele derzeit nur Musik und im Fernsehen werde gar nichts mehr gesendet. Die Kontrolle über das Fernsehgebäude sollen Einheiten der Force Républicaine, der Anhänger von Alassane Ouattara, übernommen haben. Vor einigen Tagen haben sie eine Offensive gestartet, um mit Waffen zu erreichen, was auf diplomatischem Weg nicht möglich ist. Dass Laurent Gbagbo, der das Vertrauen der Bevölkerungsmehrheit verloren hat, zurücktritt. Doch dieser weigert sich, das zu tun. Was derzeit passiere, sei ein Staatsstreich, ließ er über einen Vertreter ausrichten. Wo sich Gbagbo selbst derzeit aufhält, ist nicht klar. Doch er ist zunehmend isoliert. Die internationale Staatengemeinschaft hat Sanktionen gegen ihn und seine Entourage verhängt und ihn wiederholt zum Rücktritt aufgefordert. Laut der UNO haben Gbagbos Armeechef und zehntausende Soldaten und Polizisten desertiert. Militärisch unterstützt wird Gbagbo nur noch von seinen Elitetruppen. Diese liefern sich auch jetzt heftige Gefechte mit den Anhängern von Alassane Ouattara. An mehreren Orten in Abidjan wird gekämpft, vor allem in der Gegend rund um den Präsidentenpalast. Blauhelmtruppen der UNO kontrollieren den Flughafen, die Landesgrenzen sind geschlossen. Man hoffe, so sagt Kellner Panglung Zhang vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, dass sich die Lage schnell beruhige.
weil die Situation natürlich schon seit Monaten schwierig ist für die Leute in Abidjan, ökonomisch, aber auch sicherheitsmäßig. Die meisten Supermärkte etc. sind geschlossen zurzeit. Und dann natürlich die Banken, die schon seit längerer Zeit geschlossen sind und die Preise, die automatisch auch gestiegen sind. Das macht den Leuten natürlich sehr viel zu schaffen, aber auch die Sicherheitsproblematik, das ist das Größte zurzeit.
Denn bereits soll es auch zu schweren Übergriffen von Soldaten auf die Zivilbevölkerung gekommen sein. Es gebe Hinweise, sagte ein Sprecher der UNO, dass es zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sei, und zwar durch beide Parteien dieses blutigen Machtkampfs. Eines Machtkampfs, der bislang fast 500 Menschen das Leben gekostet und fast 1 Million in die Flucht getrieben hat.
Japan, genau 3 Wochen nach dem großen Beben, das den Tsunami auslöste, und darauf das Unglück im Atomkraftwerk Fukushima. Heute haben also tausende japanische und US-Soldaten mit einer großflächigen Suche nach den Tsunami-Opfern begonnen. 120 Flugzeuge und Hubschrauber sowie 65 Schiffe sind im Einsatz. Im Umkreis von 30 Kilometern um das havarierte Atomkraftwerk wird dagegen nicht nach Leichen gesucht, wegen der Strahlung. Und dann lässt eine Meldung besonders aufhorchen. Nicht alle Arbeiter im Unglücks-AKW Fukushima sollen ein Gerät auf sich tragen, das die Radioaktivität misst, ein sogenanntes Dosimeter. Ich fragte unseren Mann in Tokio, Martin Fritz, ob das wahr sei.
Ja, wir hatten hier gestern einen Bericht im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NHK. Also wenn das die Quelle ist, dann kann man sich darauf verlassen. Und dort ist ein Arbeiter interviewt worden und er hat gesagt, dass er mehrmals in einer Gruppe in das Kraftwerk hinein musste, Arbeiten in verstrahltem Gebiet erledigen musste und dabei keinen Dosimeter hatte. Nur sein Gruppenführer hatte so ein Gerät und die anderen, die mit im Team waren, hatten keins. Dann hat TEPCO, der Betreiber dieser Atomanlage, zugegeben gegenüber NHK, dass tatsächlich an einem Tag einmal 180 Arbeiter ohne Dosimeter gearbeitet hätten.
Das heißt, die Arbeiter wussten dann überhaupt nicht, wie viel Radioaktivität sie während ihrer Arbeit im AKW abbekommen hatten. Also auch sie wussten nicht, wie lange sie sich an einem Ort aufhalten durften.
Genau, das war genau die Beschwerde von diesem Arbeiter in diesem Interview, dass er gesagt hat, ja, also okay, der Gruppenführer hat das Dosimeter, aber wir trennen uns manchmal und ich weiß gar nicht, was in dem Gebiet, wo ich mich dann aufhalte, für eine Strahlung herrscht. Und er kann also gar nicht sagen, welche Strahlendosis er abbekommen hat. Und TEPCO hat dann gesagt, ja, also wir haben diese Arbeiter nur Aufgaben erledigen lassen, wo es wenig Strahlung gibt. Und heute haben sie dann gemerkt, dass das vielleicht nicht so schlau ist, sowas zu sagen, und haben gesagt, ja, sie werden solche Arbeiten jetzt verschieben und diese Dosimeter aus anderen Kernkraftwerken, die sie haben, auftreiben. Sie hätten eben von den 5000 Dosimetern, die sie nach dem Erdbeben in diesem Atomkomplex gehabt hätten, nur noch 320 benutzen können und deswegen gäbe es zu wenig. Das fällt ihnen aber ein bisschen spät auf, finde ich, nach fast 3 Wochen.
Es gab in den letzten Tagen auch Gerüchte, wonach die Arbeiter in Fukushima ungenügend ausgerüstet sind, zum Teil gar nicht wissen, wie gefährlich die Arbeit ist, ja sogar, dass Arbeitslose für diese Aufräumarbeiten aufgeboten wurden. Muss man jetzt nach dem, was bekannt worden ist, davon ausgehen, dass diese Gerüchte stimmen?
Naja, wir haben jetzt ein relativ gutes Bild, wie es da zugeht. Also die Arbeiter übernachten in einem Gebäude etwas außerhalb dieser Anlage und da gibt es eben nicht sehr viele Möglichkeiten zum Schlafen. Zum Teil schlafen sie auf dem Boden, zum Teil gibt es dann nicht genügend Bleidecken, um sie vor der Strahlung aus dem Boden zu schützen. Es gibt auch nicht sehr viel zu essen, nur 2x am Tag solche Notrationen. Aber diese Meldung, dass da Obdachlose und Arbeitslose eingesetzt worden sind, die sind da eindeutig falsch. Es gibt allerdings Drittfirmen, die halt eben Arbeiter dort hinschicken. Und ja, das ist eigentlich sehr verbreitet in Japan. Also jeder dritte Japaner arbeitet im Prinzip so als Teilzeitarbeiter. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass solche Leute zum Einsatz kommen. Es ist eben so, es sind nicht nur Ingenieure im Einsatz, sondern eben auch viele Hilfskräfte, wenn es darum geht, Kabel zu ziehen und solche Arbeiten zu machen. Dafür braucht man natürlich keinen Ingenieur.
Nach all dem, wie TEPCO mit dem Unglück umgeht, hat sich Ihr persönliches Bild von Japan etwas verändert, Herr Fritz?
Also diese Verquickung zwischen Stromversorger, dem Handelsministerium und der Atombehörde, die eine Unterabteilung des Handelsministeriums ist, aber gleichzeitig den Stromversorger kontrollieren soll, das ist natürlich eine unmögliche Konstruktion. Und ich war auch beim letzten Mal 2007 hier, als es ein Erdbeben unter dem anderen Atomkomplex gab, auf der anderen Seite von Japan. Und da hat TEPCO das Gleiche gemacht. Da haben sie auch erst nach Wochen zugegeben, dass ihre Kraftwerke beschädigt worden waren bei dem Erdbeben. Also das Ganze überrascht mich nicht sehr. Aber es ist natürlich schon ziemlich zynisch, wenn man sieht, wie die Firma mit ihren Arbeitern umgeht. Das finde ich persönlich unerträglich. Und das, denke ich auch mal, wird sicherlich auch noch Folgen haben in Japan. Ich weiß nicht, ob strafrechtliche Folgen oder andere Folgen. Auf jeden Fall wird sich das Management für dieses Verhalten sicherlich verantworten müssen.
Aus Tokio berichtet für uns Martin Fritz. In der Schweiz verlieren heute etwa 15.000 Arbeitslose auf einen Schlag ihr Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung. Dies ist eine Folge der Volksabstimmung vor einem halben Jahr. Damals wurden die Abstriche bei der Arbeitslosenversicherung beschlossen, also weniger Taggelder und längere Wartefristen. Viele der Arbeitslosen, die heute das Arbeitslosengeld verlieren, werden darum schon bald als neue Klientinnen und Klienten in ihrer Gemeinde stehen, vor den Türen der Sozialämter. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Beispielsweise die Berner Vorortsgemeinde Ittigen. In einem gewöhnlichen Monat melden sich jeweils etwa 20 Personen neu beim Sozialamt. Im April werden es voraussichtlich 30 bis 35 sein. Die zusätzlichen Klienten erhalten aufgrund der Gesetzesänderung keine Taggelder mehr, finden trotzdem keinen neuen Job und haben kein finanzielles Polster. Aus Datenschutzgründen darf das regionale Arbeitsvermittlungszentrum RAF dem Sozialamt keine Angaben liefern über Arbeitslose, deren Stempelfrist nun ausläuft. Erst wenn diese selber um Unterstützung suchen, fließen Informationen. Dann liefert das RAF umgehend das Dossier weiter, sagt Alexander Kobel vom Ittiger Sozialdienst.
Das wird uns ermöglichen, sehr rasch zu reagieren, das Gesuch natürlich rasch bearbeiten zu können, die Sozialhilfe einzurichten, aber dann eben auch rasch zu entscheiden, ob weitere Maßnahmen der beruflichen Integration sinnvoll sind, angemessen sind. Das wird uns sicher die Arbeit erleichtern.
Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung wollen die Ittiger Sozialbehörden den Ausgesteuerten also auch bei ihrer Jobsuche weiterhelfen. Das ist allerdings ein schwieriges Unterfangen. Allein im Kanton Bern werden per 1. April rund 1500 Personen zusätzlich ausgesteuert, schätzt das Berner Wirtschaftsamt BEKO. Viele Betroffene sind deshalb ab heute dringendst auf einen Job angewiesen, denn sonst geht ihnen das Geld aus. Aber trotz guter Konjunkturlage werden sicher nicht alle fündig. Zwischen 10% und 30% von ihnen bleibt deshalb nichts anderes übrig, als früher oder später beim Sozialamt anzuklopfen. Wie lange es dauert, bis sie dort ankommen, ist allerdings ungewiss. Die Arbeitsämter im Kanton Bern hätten die Arbeitslosen frühzeitig über die gekürzten Taggelder informiert, sagt Marc Gilgen, zuständig für die Arbeitslosenversicherung im Kanton Bern. Aber bei der eingerichteten Hotline hätten sich bisher erstaunlich wenig Betroffene gemeldet.
Ich gehe davon aus, dass doch einige Betroffene sich einfach damit abfinden, andere vielleicht nicht realisiert oder noch nicht realisiert haben, was die Konsequenzen dann sind.
Der eine oder die andere merkt deshalb vielleicht erst dann, was es geschlagen hat, wenn vom RAF kein Stempelgeld mehr kommt. Obwohl sie weiterhin beim Arbeitsamt eingeschrieben bleiben und von seinen Leistungen profitieren könnten, werden sich viele von ihnen dann abmelden.
Die meisten ausgesteuerten Personen organisieren sich dann selber.
Erfahrungsgemäß findet immerhin die Hälfte von ihnen in der Jahresfrist eine Anschlusslösung. In der Hälfte der Fälle allerdings zu einem tieferen Lohn.
Schwieriger wird es einfach eben für die Leute, die weniger gut qualifiziert sind, ungelernte Personen und auch Personen über 50. Die haben aus Erfahrung mehr Mühe, dann wieder einen Anschluss zu finden in nützlicher Frist.
Statt auf Arbeitslosengeld werden viele von ihnen deshalb künftig auf Sozialhilfe angewiesen sein. Sozialhilfe fließt allerdings erst, wenn das Vermögen und die persönlichen Ersparnisse auf weniger als 4.000 Franken pro Person geschrumpft sind.
Montags bis freitags gibt's auf diesem Sender um 13 Uhr das Tagesgespräch. Genau heute wird diese aktuelle Gesprächssendung 10 Jahre alt. Über 2000 Mal waren in den letzten Jahren Politikerinnen und Experten, Wirtschaftsführer und Sportstars zu Gast, im ausführlichen Interview oder in einer Gesprächsrunde zum Thema des Tages. Klaus Bonanomi hat mit einigen regelmäßigen Tagesgesprächsgästen darüber gesprochen, was die Sendung für sie bedeutet.
Für den Zürcher Publizistikprofessor Ottfried Jarren ist das Tagesgespräch ein radiophoner Leckerbissen.
Leckerbissen deshalb, weil man sehr kompakt und mit der nötigen Zeit von prominenten, aber vor allem von kompetenten Persönlichkeiten gebündelt Historisches, Faktisches, Analytisches präsentiert bekommt.
Prominente und kompetente Persönlichkeiten, das waren und sind der Schneckenforscher und die Nahostkorrespondentin, die Gesundheitsexpertin und der Erdbebenfachmann, der Schriftsteller und der Fußballtrainer. Es waren und sind aber vor allem die Politikerinnen und Politiker, die als Gäste das Gesicht des Tagesgesprächs prägten und prägen. Etwa Christoph Darbele, der Präsident der CVP, die SP-Fraktionschefin Ursula Wyss oder FDP-Chef Fulvio Pelli.
Es ist eine der wenigen Möglichkeiten, in welcher man etwas die Zeit hat, um über ihre eigene Überzeugung sachlich zu sprechen. Dort gibt es Chancen, die bei anderen Sendungen verpasst werden wegen zu viel Streiterei.
Das Tagesgespräch ist ja keine Arena. Ich habe eigentlich die Tagesgespräche immer sehr differenziert erlebt, so dass man auch eine etwas breitere Meinung darlegen konnte, ohne nur auf Schlagworte reduziert zu werden, die wir ja mittlerweile auch aus der Gratispresse kennen.
Radio ist ein Medium, der intelligenter ist als Fernsehen. Also da hat man die Zeit, etwas auszusprechen, etwas zu erklären. Meine Partei, die CVP, gewinnt 90% der Abstimmungen im National- und im Ständerat. Und wir kommen wirklich zu kurz in Sendungen, wo der Hahnenkampf als System vertreten wird.
Auch für Publizistikprofessor Jarren liegt hierin der besondere Wert des Tagesgesprächs.
Ich schätze das sehr, die zu Worte kommen lassen, die Gelegenheit zu haben, Positionen zu markieren, auszuführen, Argumente auszubreiten, um damit der Meinungsbildung zu dienen, zumal in der direkten Demokratie, wo zum Schluss ja aufgrund von Sachargumenten entschieden werden sollte und nicht aufgrund von farbigen Plakaten oder lockeren Spots.
Es gäbe durchaus ein interessiertes Publikum, das bereit sei, auch 20 oder 25 Minuten lang zuzuhören.
Das ist klar, Themen polarisieren. Es gibt Themen, die jemand nicht interessiert und die führen dann sicher zu einem Umschaltverhalten. Aber nur auf das Umschaltverhalten zu achten, würde ja bedeuten, dass man sich keine längeren Formate, keine längeren Wortbeiträge mehr leisten kann. Das wäre fatal. Wir wissen aus der Forschung, dass die, die sich für Themen interessieren, bereit sind, sich darauf einzulassen und noch länger zu hören.
Genau dies schätzt auch der Wirtschaftsexperte und ehemalige Preisüberwacher Rudolf Strahm.
Beim Fernsehen dürfen Sie noch 19 Sekunden sprechen. Als ich vor 30 Jahren begonnen habe, waren es noch 60 Sekunden. In 19 Sekunden müssen Sie alles gesagt haben. Und deswegen ist es wertvoll, auch mal in einem 20-minütigen Gespräch, in einem Dialog, auch mit kritischen Rückfragen, ein Thema zu vertiefen.
Doch nicht nur vertiefte Information hat Platz im Tagesgespräch. Es gibt auch Raum für Persönliches, Spontanes, Stimmungsvolles. SVP-Präsident Toni Brunner.
Einmal musste ich während einer Delegiertenversammlung der SVP Schweiz hinter die Kulissen für die Aufnahme des Tagesgespräches. Und während der Aufnahme dieses Gespräches tobte im Saal ein großer Applaus auf. Und das hat mich dermaßen aus dem Konzept geworfen, dass ich so einige Minuten eigentlich eher im Saal war als am Radio. Das sind auch die speziellen Bedingungen eines Live-Tagesgespräches. Man ist nicht immer nur im Studio. Aus aktuellem Anlass muss das Radio auch raus zu den Leuten.
Auch Johann Schneider-Ammann hat eine Sendung in ganz besonderer Erinnerung behalten.
Ich war einmal dabei, als es darum ging, die Schweizer Wirtschaft zu retten.
Nämlich vor einigen Jahren, als er noch Maschinenbauunternehmer und Industrievertreter war. Damals, als die Interessen der Finanzwirtschaft und der Realwirtschaft immer weiter auseinanderdrifteten.
Das Tagesgespräch hat mir die Gelegenheit gegeben, klarzustellen, was wir wollen, nämlich in diesem Land einen wichtigen Beitrag leisten als Realwirtschaft. Das ist dann auch rübergekommen und ich glaube, diese Sendung hat damals mit dazu beigetragen, dass die Finanzindustrie gesagt hat, wir müssen aufeinander zugehen und nicht uns auseinander dividieren lassen.
Und so ergibt die Umfrage in der Wandelhalle zum Jubiläum des Tagesgesprächs fast nur Lob und gute Wünsche. Stellvertretend dafür FDP-Chef Fulvio Pelli.
Ich finde, man sollte diese Sendung mindestens für weitere 10 Jahre beibehalten.
Die PISA-Studien haben Lehrer und Eltern alarmiert. Buben lesen schlecht, zu schlecht. Während viele Mädchen Jugendliteratur verschlingen, etwa Liebes- oder Fantasy-Romane, gilt bei Jungs Lesen oft als uncool. Sie spielen lieber Fußball oder Computergames. Doch nun sollen ausgerechnet Computerspiele die Buben zum Lesen animieren. Kulturredaktorin Christina Capretz.
World of Warcraft, das Abenteuerspiel, bei dem sich die Spieler eine Figur aussuchen, sie nach eigenem Gusto gestalten und in Gruppen gegeneinander kämpfen, fasziniert viele Jugendliche. Gerade Buben und junge Männer verbringen Stunden damit und geben ihr ganzes Sackgeld dafür aus. Vielen Eltern macht es Sorgen, ihre Söhne so oft vor der Kiste zu sehen. Die Spiele machten süchtig, seien pädagogisch fragwürdig und würden die Kinder von sinnvolleren Tätigkeiten wie etwa dem Lesen abhalten, denken sie. Falsch, sagt die Expertin für Jugendliteratur Christine Lötscher.
Diese Wahl von Avataren, also von Rollen, die man dann spielt, ob man jetzt ein Magier ist oder irgendein Elfe oder Troll oder was auch immer. Das ist ja auch eine Auseinandersetzung mit Identität, die ganz ähnlich geschieht wie beim Lesen.
Dabei müsse man aber unterscheiden zwischen den Fantasy- und Abenteuergames und den reinen Ballergames, bei denen es nur ums Runterknallen von Feinden gehe und keine komplexen Geschichten entwickelt würden. Die Fantasy- und Abenteuergames hingegen sieht die Literaturexpertin in der Tradition von mittelalterlichen Heldenepen. Sie regten die Fantasie an und sie verführten die Jugendlichen auch zum Lesen. Von der Spielanleitung über die Kommunikation mit anderen Spielern bis hin zu Online-Foren, in denen die Jugendlichen sich austauschen. Der 13-jährige Fabian Herzog ist regelmäßig im Forum des Strategiespiels Grepolis unterwegs. Dort chattet er mit anderen Spielern über verschiedenste Themen.
So Zeugs, was halt im Spiel passiert, aber manchmal auch Themen, die halt in der Welt gerade passieren. Ich spiele auf deutschen Server und das ist kürzlich halt Gutenberg. Ein bisschen diskutiert worden.
Zu vielen Computerspielen gibt es mittlerweile ein ganzes Paket. Bücher und Comics, die die Geschichten des Spiels weiterspinnen. Der 18-jährige Luc Walti ist begeisterter World of Warcraft-Spieler und Leser.
Selbe Bücher habe ich gelesen und dort habe ich auch immer wieder mal gehabt. Jetzt will ich eigentlich nicht spielen, jetzt lese ich lieber das Buch weiter, weil es gerade so spannend ist.
Die Forschung weiß seit längerem, dass es für die Lesefähigkeit keine Rolle spielt, was die Jugendlichen lesen. Wichtig ist, dass sie lesen, sei es Gratisblätter, Internetseiten oder Cartoons. Entsprechend haben die Bibliotheken ihr Angebot angepasst und bieten heute vom Comic über den Fantasy-Roman bis hin zur hochstehenden Literatur alles, was junge Menschen zum Lesen bringen kann, sagt Christine Lötscher.
In der Schule allerdings stellt sich das Problem ein wenig verschärfter. Die Schule hat ja immer noch den Anspruch, so das intellektuell-analytische Lesen zu lehren. Das hat eher die Wirkung, die Leselust ein bisschen einzudämmen.
Doch ob mit den Gamebüchern tatsächlich mehr Buben zum Lesen motiviert werden können, ist fraglich. Game-Experten unterscheiden zwischen verschiedenen Spielertypen. Diejenigen, die mehr Wert auf den Wettkampf legen, lesen keine Bücher. Und die, die sich mehr für die Fantasiewelt dahinter interessieren, lesen sie auch ohne spezielle Förderung. Christine Lötscher sieht das pragmatisch.
Man muss sie auch nicht zwingen, unbedingt Bücher zu lesen. Das Wichtigste, finde ich, ist, dass alle Kinder und Jugendlichen mit diesem Angebot in Kontakt kommen.
Erst dann könnten die Jugendlichen selber entscheiden, was und wie sie lesen wollten. Ob Internetforen, Sachbücher, Comics oder Romane.
Christina Capretz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.